Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein in der Schweiz. Ich habe tatsächlich mein praktisches Jahr. Ich glaube, wie heißt es bei euch auch so? Arzt im Praktikum, praktisches Jahr? Turnus heißt es in Österreich. Auf jeden Fall habe ich das in der Schweiz gemacht. In Olten, Männedorf und Wetzikon. Weiß nicht, ja. Dementsprechend verstehe ich auch Schweizerdeutsch. Ich kann es nur nicht sprechen. Aber ich finde, die Deutschen haben es auch nicht leicht. Weil auf der einen Seite dürfen wir quasi auch nicht versuchen, Schweizerdeutsch zu sprechen, weil das ist dann ja lächerlich. Auf der anderen Seite sprechen wir dann auch nie Schweizerdeutsch und das ist dann nicht besonders integrativ. Also, man hat es nicht leicht. Aber ich bin euch sehr verbunden. Ich liebe Käsefondue zu jeder Jahreszeit. Ich habe schon beim Soundcheck erzählt, ich war mal in der Hope and Life Church mitten im Hochsommer, irgendwie 28 Grad. Und dann wurde ich gefragt, ob ich irgendwie spezielle Essenswünsche habe. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich doch schon mal hier bin, wie wäre es mit Käsefondue? Alle so Schweiß am Triefen. Bis dahin gucken. Okay. Keiner hat mir gesagt, dass man das im Sommer nicht tun sollte. Und so saßen wir dann alle abends draußen in der Hitze und haben Käsefondue gegessen. Ich fand das super. Genau. Und ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Stell dir vor, es ist ein früher Morgen und eine Gruppe von Männern war die ganze Nacht draußen auf dem See, hat die ganze Nacht versucht, Fische zu fangen. Es waren Fischer, aber sie waren nicht erfolgreich, haben keinen einzigen Fisch gefangen. Und vielleicht wirst du es kennen aus anderen Situationen, vielleicht nicht unbedingt vom Angeln, aber es ist frustrierend, wenn man seine Zeit und Energie und Kraft investiert und nicht erfolgreich ist. Diese Männer haben die ganze Nacht versucht, Fische zu fangen, aber waren nicht erfolgreich. Und jetzt scheint das vielleicht ein normaler, bisschen unerfolgreicher Morgen zu sein, aber das ist es nicht. Denn nur wenige Tage zuvor ist etwas Dramatisches passiert. Diese Männer haben einen Freund verloren. Er ist gestorben. Mehr noch, er wurde ermordet, an ein Kreuz genagelt. Jesus. Diese Männer waren seine Nachfolger. Und während es wie ein ganz normaler Morgen zu sein schien, war er das ganz sicher nicht. Vielleicht lag eine Spannung in der Luft, so eine laute Stille wie ein rosa Elefant. Jemand wird vermisst. Und für einen der Männer war es ganz sicher kein normaler Morgen. Für Petrus. Petrus war ein ganz enger Freund von Jesus und kurz bevor Jesus starb, hat Petrus ihm versprochen, dass er ihn niemals verraten würde, niemals verlassen würde, niemals verleugnen würde und wenn es mir das Leben kosten würde und wenn ich ins Gefängnis gehen müsste, niemals, Jesus, würde ich dich verlassen. Und wisst ihr, ich glaube wirklich, dass er das gemeint hat. Ich glaube, dass es das war, was auf seinem Herzen war, aber dann kommt dieser Moment, Jesus wird verhaftet und Petrus läuft weg. Er versagt. Dreimal. Er wird gefragt, warst du nicht mit diesem Mann unterwegs? Wart ihr nicht eng miteinander verbandelt? Und er sagt, nein, 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 nein. Jesus? Noch nie von gehört, habe ich gar nichts mit zu tun. Petrus leugnet und Jesus stirbt. Kannst du dir vorstellen, wie Petrus sich fühlen muss? Wie ein Verräter, ein absoluter Versager, ein Lügner. Und da steht nun dieser Petrus an diesem Morgen und hat nicht mal einen Fisch gefangen. Und plötzlich ruft diesen Männern jemand vom Ufer aus zu: Hey Freunde, habt ihr keine Fische? Und er rät ihnen ganz schlau und weise: Werft doch mal das Netz einfach auf der anderen Seite des Bootes aus. Und sie taten, was er sagte, und fingen viele Fische. Und eher früher als später erkannten sie, wer dieser Mann war. Und sie sagen: Es ist der Herr. Als diese Erkenntnis so langsam, ich stelle mir das so vor, so langsam einsickerte, da rannten die Männer allen voran, Petrus, ans Ufer, an dieses Ufer, auf dem Jesus auf sie wartete und ein Feuer vorbereitet hat. Und Jesus sagt, kommt und frühstückt mit mir. Der auferstandene König kommt und hat das Frühstück vorbereitet. Für den Kontext, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Neue Testament lesen, dann kommt Jesus auf die Erde. Das ist Weihnachten, das feiern wir, dann lebt er dieses Leben. Dann haben wir Karfreitag, den Moment, in dem er stirbt, Ostersonntag, er aufersteht. Und zwischen Auferstehung und Christi Himmelfahrt vergehen 40 Tage. Und in diesen 40 Tagen verbringt Jesus nochmal Zeit mit seinen Nachfolgern. Und in diesen 40 Tagen, in dieser Zeit nach der Auferstehung, vor Christi Himmelfahrt und auch vor Pfingsten, vor dem Kommen des Heiligen Geistes, befinden wir uns gerade. Und an diesem Morgen, in dieser Geschichte, ist es gerade das dritte Mal, dass er ihnen begegnet und das erste Mal, dass er Petrus begegnet. Petrus saß also da und frühstückte mit Jesus, wohl wissend, wie sehr er ihn enttäuscht hatte. Kennt ihr diese Situation? Man ist im Raum mit jemandem, man ist jemandem gegenüber und man weiß, man hat versagt. Vielleicht hast du das schon selbst erlebt, dass du jemanden enttäuscht hast, dass du einer Freundschaft nicht gerecht wurdest, aber viel eher können wir uns identifizieren damit, dass jemand uns nicht gerecht wurde, dass jemand uns enttäuscht hat, dass jemand an uns versagt hat. Und vielleicht hast du auch schon einmal erlebt, dass du Gott enttäuscht hast. Und du erinnerst dich wahrscheinlich, dass es sich nicht gut angefühlt hat, danach mit all diesen Schuldgefühlen, mit all dieser Scham wieder vor ihn zu kommen. Wieder in den Lobpreis zu gehen. Es fühlt sich irgendwie heuchlerisch an, die Hände zu heben oder gar die Knie zu beugen, weil du weißt ja, was du getan hast. Und wir alle wissen, wir alle können es uns vorstellen, es liegt uns auf der Zunge, was Jesus alles hätte sagen können und was er vielleicht hätte sagen sollen und was berechtigt gewesen wäre, sowas wie, siehst du, ich habe es gesagt, Petrus, ich habe es gewusst, du konntest nicht halten, was du mir versprochen hast, du hast mich verraten. Aber entgegen allem, was Jesus hätte sagen können und was er hätte sagen sollen und was berechtigt gewesen wäre, werden wir in diesem Moment der Begegnung zwischen Jesus und Petrus Zeugen einer Geschichte, Zeugen eines Gespräches, das alles verändert. Jesus stellt Petrus dreimal die gleiche Frage. Petrus, liebst du mich? Petrus, hast du mich lieb? Petrus, liebst du mich? Und wir wissen, was Petrus antwortet. Und ich will einfach, dass wir uns das mal vorstellen. Stell dir vor, du sitzt vor jemandem, den du so bitterlich enttäuscht hast und alles, was derjenige wissen will, ist, wie dein Herz ausgerichtet ist. Wo dein Herz steht, was du gerade fühlst, ob du ihn liebst. Und Petrus sagt wiederholt, ja, Herr. Es gibt viele, viele, viele Predigten und gute Messages, die diese Stelle predigen könnten, aber ich möchte, dass wir uns heute zwei Dinge anschauen. Eigentlich habe ich Folien. Macht nichts. Könnt mir auch zuhören. Ja, wir sind schon weiter. Oh. Naja. Das allererste, was passiert, als Jesus Petrus begegnet, ist, Jesus stellt Petrus wieder her. Dieser Mann, der so tief gebrochen ist durch sein eigenes Versagen, der so tief gefangen ist in seiner Scham und Schuld, der so gut weiß, was er getan hat und er weiß, was er verdient hat. Jesus begegnet Petrus und er erinnert ihn zuallererst daran, wer er wirklich ist. Und er sagt, Petrus, du bist mein geliebter Freund. In der Zeit zwischen unserer ersten Begegnung und dieser hier, die die letzte sein würde, haben wir Freundschaft gelebt. Und ich will dich daran erinnern, bei welchem Namen ich dich nenne. Du bist Petrus, mein Freund. Die Stimme von Jesus klingt ganz anders als die Stimme des Anklägers, der dir sagt, wer du bist oder auch nicht bist. könnt wetten, in Petrus' Kopf waren ganz andere Bezeichnungen über ihn präsent. Und vielleicht kennst du das auch und du fühlst dich schuldig und in deinem Kopf sind Namen über dich selbst, die gar nicht dem entsprechen, was Gott über dich denken würde und die auch nicht dem entsprechen, was du verdient hättest. Die nicht der Realität deiner Taten entsprechen und du fühlst dich schuldig und unwürdig und absolut nicht gerecht. Und heute Morgen saß ich und ich finde dieses Kreuz so imposant und denke mir, das ist genau das, wofür Jesus gekommen ist. Und er sagt, entgegen all dem, was du getan hast, entgegen all dem, was du verdient hast, entgegen all dem, was man dich nennen könnte und was der Ankläger dir vorwirft, komme ich und sag dir, du, Petrus, bist mein Freund. Und das ist eine Frage der Identität. Diese Generation und in dieser Zeit, wir sind gefangen in der Falle, Lügen über unsere Identität zu glauben. Es gibt zu viele Stimmen, die dir sagen, wer du bist und vor allem, wer du nicht bist. Und diese Stimmen sind zu laut. Und ich weiß nicht, was es für dich ist, aber ich bin mir sicher, jeder hat Lebenslügen. Und vielleicht klingt deine Lebenslüge so wie, ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste. Oder du findest es insgeheim doch ein bisschen zu gut, dass du viel Geld verdienst und das dich irgendwie auch ja, gesellschaftlich anerkannt macht. Oder du bildest dir viel ein auf deinen Titel oder ganz anders, du denkst dir, ich bin eigentlich nicht liebenswürdig. Wenn Leute wirklich wüssten, wer ich wirklich bin, wenn jemand hinter die Kulissen gucken könnte, dann würde man mich nicht wollen. Oder du hast eine Reihe von Diensten in der Gemeinde, mit denen du dich schmückst, aber eigentlich weiß keiner, womit du wirklich strugglest. Und das soll auch so bleiben. Ich weiß nicht, was deine Lebenslüge ist, aber wir leben entsprechend unserer Ängste, wir leben entsprechend unserer Befürchtungen und der Lügen, die andere über uns gesagt haben oder die wir über uns selbst glauben. Und das Schlimme ist, wir verhalten uns so, dass wir uns wieder selbst darin bestätigen. Und diese Stimmen, die lenken uns ab von dem zarten Flüstern, das uns sagt, wer wir wirklich sind. Es ist eine Frage der Identität. Und es gibt nur eine Stimme, die echte Identität wiederherstellen und sprechen kann. Es ist die Stimme von Jesus, die entgegen aller Taten wiederherstellt. Entgegen aller Taten sagt, du, Petrus, bist mein Freund. Du bist wertvoll. Du bist liebenswürdig. An dir habe ich Freude. Du bist genug. Ich habe dich teuer erkauft. Ich glaube, diese Begegnung mit Jesus ist wirklich eins der letzten Szenarien, die Petrus sich ausgemalt hat. Besser als der Best Case. Jesus stellt Petrus wieder her. Und das Zweite, das wir in dieser Situation sehen, ist die Antwort von Petrus darauf. Petrus, angesprochen als Freund, entscheidet sich, sich wieder hinzugeben. Und er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und mir kommt es vor, in diesem Moment lässt er los von seinen Fehlern, er lässt los von seinem Versagen, er lässt los von dieser Selbstanklage und er lässt sich los und fallen in die Arme seines Freundes. Er vertraut ihm, er glaubt ihm. Und was ich erlebe, ist, dass wir viel zu oft daran festhalten, unwürdig zu sein. Wir halten uns fest an unseren Fehlern, als wäre das richtig, weil wir es ja verdient haben zu leiden. Und ich weiß nicht, was es ist, aber das ist eine kaputte Theologie, ein verdrehtes Gottesbild. Du musst nur dann an deinen Fehlern festhalten, wenn du dafür verantwortlich bist, dich zu retten. Ansonsten erzählt das Evangelium eine ganz andere Geschichte. Er hat alles getan, damit du frei sein kannst. Und wir müssen checken, dass der Teufel genau das Gegenteil will, dich in deinen Lügen und dich in deinen Fehlern, dich in deinen alten Verhaltensmustern von so bin ich halt leben lassen. Und du musst verstehen, dass du jeden Tag eine Wahl triffst, wem oder was du glaubst, mit wem du partnerst und du entscheidest dich, wem du dich hingibst, in wessen Arme du dich fallen lässt. Und der Glaube an Jesus kommt mit dieser Einladung inmitten alles Messes von dem, wer du bist, zu sagen, wait, Jesus nennt mich Freund. Ich bin zutiefst geliebt. Und meine logische Antwort auf so eine radikal hingegebene, bedingungslose Liebe ist, mich wieder hinzugeben. Von Jesus kommt die Wiederherstellung. Von Petrus kommt die Hingabe. Und dann auf Boden dieses Fundamentes, auf Boden dieser Begegnung, gibt es da noch etwas Drittes. Denn wir lesen, dass Jesus zu Petrus sagt, folge du mir nach. Es gibt einen Ruf. Jesus spricht Petrus an und sagt, Petrus, Hammer, jetzt haben wir das geklärt. Du bist mein Freund, dir ist vergeben. Du sagst ja dazu. Dann habe ich jetzt eine Aufgabe für dich. Folge du mir nach. Ein Ruf in die Nachfolge. Nachfolge. Interessanterweise nicht in die Leiterschaft. Unter Christen haben wir irgendwie immer das Gefühl, wir sind gerufen in die Leiterschaft. Du bist gerufen in die Nachfolge. Gerade als junge Generation zerbrechen wir uns den Kopf, wozu sind wir berufen, können wir unsere Berufung verpassen, bin ich falsch abgebogen, habe ich in der falschen Stadt studiert, kann Gott jetzt noch irgendwas mit meinem Leben anfangen? Oh, ich weiß es nicht. Es gibt einen Ruf und dieser Ruf ist ans Herz des Vaters. Du bist gerufen zuallererst in die Nachfolge. Genauso wie Jesus Petrus angeschaut hat und gesagt hat, Petrus, folge du mir nach, schaut Gott an diesem Morgen dich und mich an und sagt, folge du mir nach. Jana, folge du mir nach. Und du kannst da deinen Namen einsetzen, folge du mir nach. Gott ruft nicht die Menge, er ruft den Menschen, jeden Einzelnen. Er ruft dich und er ruft mich. Folge du mir nach. Was für ein Hammermoment, wie sehr sehnen wir uns nach dieser intimen Begegnung mit Gott, wo er sagt, okay, ich kenne dich bei deinem Namen, ich sehe alles, was du getan hast, aber ich kommentiere es noch nicht mal, das Kreuz ist schon geschehen, du bist mein Freund, du bist meine Freundin und hey, ich habe einen Auftrag für dich, folge du mir nach. Alles andere kommt, Leiterschaft kommt vielleicht. Beruf, Job, Uni, es kommt. Folge du mir nach. Hammer. Aber dann in diesem Moment passiert etwas ganz Interessantes. In diesem Moment der Begegnung, in diesem Moment der Wiederherstellung, der Wiederhingabe, antwortet Petrus auf diesen Ruf und wir lesen, Petrus wandte sich um und sah Johannes. Und als er Johannes sah, fragte er, Herr, was ist mit ihm? Ist das zu fassen? Petrus hatte gerade so einen intimen Moment mit Gott. Jesus hat Petrus gerade beim Namen genannt, gerufen, gemeint, beauftragt. Und Petrus dreht sich um und fragt, was ist mit dem anderen? Und kommt uns das bekannt vor? Kommt dir das bekannt vor? Hast du das jemals getan? Hast du mal dich selbst, deine Berufung, deine Aufgabe, dein Leben, deine Beziehung, deinen Job, deine Leistung mit den Menschen neben dir verglichen oder sogar deine Sünden, so nach dem Motto, wenn die damit durchkommen, dann kann ich das auch. Gerade im Zeitalter von Social Media, von TikTok, von Instagram sind wir konstant damit beschäftigt, uns unser Leben mit dem Leben von allen möglichen anderen zu vergleichen und uns zu fragen, werde ich jemals mithalten können? Wird meine Beziehung jemals so aussehen? Werden meine Urlaube jemals so aussehen? Das ist das Erste, was wir am Morgen uns reinziehen und das Letzte, bevor wir nachts das Licht ausmachen. Man schaut sich das Leben anderer Menschen an und lass mich dir sagen, du kannst nicht gewinnen. Es ist eine Lüge, Leute. Du kannst nicht gewinnen. Und anstatt uns morgens als erstes und als Schlafen, vor dem Schlafengehen als letztes von Jesus füllen zu lassen und an ihn zu wenden und zu fragen, hey, was sagst du über mich? Was ist das, was ich dich sprechen höre? Was denkst du über mich? Was denkst du über mein Leben? Hören wir Vergleichen zu, die uns Lügen über unsere Identität erzählen. Und das Vergleichen stiehlt uns Identität. Petrus ist zu sehr beschäftigt mit dem anderen, um zu würdigen, was Jesus gerade für ihn getan hat. Er ist zu sehr beschäftigt mit dem anderen, um auf seinen Ruf zu reagieren. Und ich will, dass wir uns mal in diese Petrus-Perspektive begeben, in dieses absolute Versagen, was ich persönlich kenne aus meinem Leben. In diese Begegnung mit Jesus, der so unverständlich bedingungslos liebt und sagt, ich hab's getan, Jana, ich denk nicht mehr dran, du bist meine Freundin, ich hab dich lieb und ich habe einen Auftrag für dich. Und dann drehe ich mich rum und ich sehe den anderen und ich kann mich so gut mit Petrus identifizieren. Gott ruft nicht die Menge, er ruft den Menschen, er ruft dich und mich als Teil einer Generation. Gott beruft Generationen, ihm zu folgen, aber nur eine Generation, nur eine Menschengruppe, die die Falle des Vergleichens überwindet, kann in ihrer Berufung leben. Wir müssen das Bedürfnis überwinden, uns nach rechts oder links umzuschauen und zu sehen, was die anderen haben, was sie tun, wo sie stehen, ob sie eine sichtbarere Position einnehmen als wir oder unsichtbar und ob wir besser sind oder schlechter, ob wir hinterherkommen oder nicht, ob wir gut im Zeitplan sind oder schon lange hinten übergefallen sind. Jesus ist super, super klar an dieser Stelle und Jesus antwortet Petrus und sagt, was geht dich das an? Was hat das mit dir zu tun? Du musst mir nachfolgen. Du musst mir nachfolgen. Und ich habe echt oft diesen Gedanken oder ich stelle mir oft dieses Bild vor, dass ich am Ende meines Lebens vor Jesus stehen werde, vor dem Vater stehen werde und ich stelle mir diesen Blickkontakt vor. Ich stelle mir vor, dass die Augen von Jesus, die Augen vom Vater mich treffen und ich weiß nicht, ob du es mal versucht hast, aber du kannst nur mit einer Person gleichzeitig Blickkontakt haben. Und Blickkontakt ist etwas, da muss man gar nicht sprechen, aber so vieles wird gesagt. Und du musst Blickkontakt mit dem Herrn haben und eine einzige Frage beantworten können. Die einzige Frage, die er dir stellt, und das ist die Frage nach der Ausrichtung, nach der Position deines Herzens. Du bist berufen, ihm zu folgen. Er begegnet dir, er verändert dich, er stellt dich wieder her und er ruft dich ihm nachzufolgen. Und ich habe echt auch oft diesen Gedanken, dass Gott mich anschaut und ich bin überzeugt davon, wir werden gerichtet werden entsprechend dessen, was wir gewusst haben und wie wir uns in Anbetracht dessen, was wir gewusst haben, entschieden haben zu leben. In Anbetracht dessen, was uns offenbar ist, wovon wir wussten, was die Wahrheit ist, wie haben wir uns entschieden zu leben? Und die Vorstellung, dass Gott mich anguckt und ich sehe in diesen Augen, wie wenn mein Vater oder meine Mama oder ein Freund oder sonst was mich anguckt und weiß, was hast du eigentlich jetzt schon wieder fabriziert? Das bricht mir das Herz. Gott begegnet dir. Dein Nachbar, mach dir jetzt keine Sorgen darum. Ich rufe dich. Folge du mir nach. Weißt du, was interessant ist an dieser Geschichte? Wenn wir die Bibel lesen, durch die Evangelien lesen, dann, gut, wir wissen, es sind vier Evangelien, die erzählen irgendwie so die gleiche Storyline, den gleichen Plot. Aber dann könnte es uns doch mal aufgefallen sein, dass wir diese Geschichte schon einmal gelesen haben. Es könnte uns so vorkommen, als sei die irgendwie schon mal irgendwo vorgenommen zu einem anderen Zeitpunkt in der Chronik. Wir sind in Johannes 21 gewesen und gehen jetzt in Lukas 5. In den Moment, an dem Jesus zum allerersten Mal auf seine Jünger trifft. Auch auf Petrus. Lukas 5 ist der Anfang des Lebens der Jünger mit Jesus. Habe ich das noch in der Folie? Und in dieser Begegnung, in diesem Moment, lesen wir quasi die gleiche Geschichte. Die damals noch nicht Jünger, sondern einfach nur Fischerleute waren am gleichen Ufer, am gleichen See, vielleicht in den gleichen Booten und haben das Gleiche getan. Sie haben versucht, Fische zu fangen. Die ganze Nacht, sie waren nicht erfolgreich. Jesus kam, macht diesen schlauen Hinweis von der anderen Seite. Damals sagen die Jünger noch so, verehrter Herr, wir sind Fischer. Wir wissen, was wir tun. Und trotzdem, vielleicht aus Verzweiflung, vielleicht aus Respekt, machen sie das, was er gesagt hat, werfen das Netz auf der anderen Seite aus. Auch hier werden die Netze voller Fische. Und Jesus ruft sie und sagt, fürchte dich nicht, das sagt er zu Petrus, von nun an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie ihre Boote ans Ufer, ließen alles stehen und liegen und folgten ihm. Das ist die erste Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern, ich will speziell jetzt sagen mit Petrus. Jesus hat dasselbe Wunder, was wir in Johannes 21 lesen, er hat es schon mal getan. Und ich frage mich in diese Johannes 21 Situation hinein, erinnern Sie sich? Wissen Sie darum, dass das die Situation, der Moment, die Art der Begegnung war, in der sie Jesus das erste Mal kennenlernten? Und ich frage dich, erinnerst du dich? Weißt du noch, wie Jesus dir das erste Mal begegnet ist? Weißt du, wie er dich gerufen hat? Weißt du, wie das war? Und würdest du das erkennen? Ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum in dieser zweiten Begegnung, in diesem zweiten Moment in Johannes 21, warum diskutieren sie nicht mehr und sagen, verehrter Herr, wir sind Fischer? Erkannten sie Jesus? Erinnerten sie sich? Was krass ist, zwischen dieser allerersten Begegnung in Lukas 5 und der letzten Begegnung in Johannes 21, die im Grunde genommen die gleichen Geschichten sind, lebten die Jünger und lebte auch Petrus ein komplett anderes Leben. Ein radikal anderes Leben. Sie lebten das Leben mit Jesus, ein Leben in Intimität mit ihm. Wunder, Heilungen, das übernatürliche, Lehre wurden zu ihrem Alltag. Nachdem sie Jesus begegnet waren, lesen wir, sie zogen die Boote ans Ufer, sie ließen alles hinter sich und folgten ihm. Sie waren für immer verändert. Aber ihr für immer endete, als Jesus weg war. Und sie versagt hatten. Habt keine Angst. Von nun an werdet ihr Menschen fischen. Und da waren sie nun. Zurück in ihrem alten Leben. Fischer von Fischen. Aber waren sie nicht berufen, Menschenfischer zu sein? Es kann nicht lange Zeit vergangen sein. 40 Tage zwischen Auferstehung und Christi Himmelfahrt. Wir müssen irgendwo in den ersten paar Wochen nach Kreuzigung sein. Und hier ist Petrus zurück in seinem alten Leben, zurück in seinem alten Beruf, zurück am alten Ufer, zurück in den alten Booten, zurück in den alten Gewohnheiten am Fischefischen. Und ich frage mich, was ist mit uns? Was ist mit dir? Ist Jesus dir einmal begegnet und war dein Leben für immer verändert? Hast du einmal alles hinter dir gelassen, alte Freunde, alte Gewohnheiten und ein Leben mit Jesus gelebt, in der Vertrautheit mit ihm, ein Leben, in dem das Übernatürliche etwas war, mit dem du gerechnet hast, von dem du wusstest, dass du es erleben willst und erleben kannst? Aber irgendwie über die Zeit, über Erfahrung, über Enttäuschung, über die Meinung anderer, über Verletzung endete dein für immer, als du Fehler gemacht hast und Jesus zu weit weg schien. Und was ist mit dir? Lebst du wieder dein altes Leben? Hast du vergessen, wozu er dich berufen hat? Schau, Petrus hat seine Aufgabe nicht erfüllt, er ist wieder am Fischen. Und um ehrlich zu sein, ist es leicht, zurück in seine alten Muster zu fallen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Ich glaube mehr noch als das, dass es nicht nur leicht ist, es ist die Strategie des Teufels. Der Teufel ist Stratege. Zuerst verführt er dich zur Sünde und dann, wenn du gesündigt hast, dann verurteilt er dich und klagt er dich an für genau diese Sünde, für genau diese Schwäche, für dein Versagen. Er sagt dir, dass du Gottes Liebe nicht verdient hast, dass Gott jemanden wie dich nicht gebrauchen kann. Ein Verräter, ein Versager, jemand, der an der einfachsten Challenge schon scheitert, jemand, der nicht halten kann, was er versprochen hat. Du bist in deinem alten Leben besser dran. Petrus, wie willst du Menschenfischer sein, wenn du Jesus so verraten hast? In dem einen Moment, in dem es drauf angekommen ist, du bist ein richtig schlechter Freund. Glaubst du wirklich, du bist immer noch dazu berufen, Menschen zu fischen? Nein. Geh zurück zum Fischefischen. Hast du diese Stimme schon mal gehört? Die Stimme des Anklägers, der deinen Namen ruft und dir sagt, wer du nicht bist? Der dir alles aufzählt, was du getan hast und was du dementsprechend verdient hast und sagst, was auch immer Gott, du hast Gott sagen hören, du hast ihn auf jeden Fall enttäuscht und es gilt nicht mehr für dich. Nun, Jesus ist an denselben Ort zurückgekehrt, an dem er Petrus das erste Mal begegnet ist. Und genau dort, in diesem alten Leben, trifft er ihn wieder. Dort, wo wir früher waren und jetzt nicht mehr sein sollen, genau dort, wo wir uns haben wieder hintreiben lassen, genau dort findet Jesus uns wieder. Jesus begegnet Petrus in seinem alten Leben, genauso wie Jesus uns an unseren alten Orten, in unseren alten Gewohnheiten, in unseren alten Mustern wiederfindet. Und genau dort, an diesem Ufer, bietet er uns wieder Herstellung an. Und er lädt uns ein, uns ihm wieder hinzugeben. Und dann gibt es einen Ruf, den wir beantworten dürfen. Folge du mir nach. Wisst ihr, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob man von etwas gehört hat oder ob man live und hautnah in Farbe dabei war und es erlebt hat. Ich glaube, Wahrheit will erlebt werden. Und ich möchte, dass wir uns eine Sache vor Augen führen: Während der ganzen Zeit, in der Petrus mit Jesus unterwegs war, hat er miterlebt, wie andere Menschen geheilt wurden. Er hat miterlebt, was für krasse Wunder Jesus getan hat. Er hat's gesehen. Aber dieser Moment an diesem Ufer, in dieser Gebrochenheit, ist das erste Mal, dass Petrus selbst ein Wunder braucht. Petrus begegnet Jesus zum ersten Mal als seinen eigenen Retter. Und das ist signifikant, weil er zum ersten Mal dem Auferstandenen begegnet. Das Kreuz war signifikant. Es verändert die Geschichte, sogar zur Zeit des Neuen Testamentes. Petrus begegnet dem Auferstandenen, dem Messias, in der ganzen Kraft der Auferstehung, in der ganzen Kraft der Gnade, in der ganzen Kraft der Veränderung. Er begegnet dem Messias, dessen er selbst bedürftig ist. Die ganze Zeit ist Petrus mit Jesus gegangen, aber das ist das erste Mal, dass Petrus selbst der Gnade Gottes in der Person Jesus Christus begegnet. Und das ist die Sache, man kann nur von einer Botschaft erzählen, die man selbst erlebt hat. Nicht, wenn Theorie und Gottesdienst-Thea-mäßig du alles weißt und alles kennst und du das vielleicht studiert hast und die Regeln der Religion verstanden hast. So. Du musst Jesus begegnet sein, der verändernden Kraft des Kreuzes, die sich in deinem Leben manifest entfalten kann. Es gibt keine Sünde, die das Kreuz nicht getragen hat. Es gibt keinen Mensch, der zu weit weg vom Herz des Vaters ist. Es gibt keine Dunkelheit, die nicht erhellt werden könnte durch die Kraft des Kreuzes. Es gibt kein Versagen, dem Jesus nicht begegnen kann. Und Petrus erlebt es am eigenen Leib. Er begegnet dem Auferstandenen. Man kann nur von Jesus erzählen, wenn man ihm begegnet. Man kann eine Botschaft nur so weit verkünden, wie man ihr begegnet ist. Petrus erfährt, wer Jesus wirklich ist und was das für sein Leben bedeutet. Und zwar in einem solchen Ausmaß, dass er nur wenige Wochen später an Pfingsten, wir bewegen uns weiter in dieser Chronologie, ich hatte gesagt Auferstehung, Christi Himmelfahrt, Jesus fährt wieder auf in den Himmel, dort sitzt er zu Rechten des Vaters und dann passiert Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes. Und die Nachfolger von Jesus, die haben auf diesen Heiligen Geist gewartet. Die wussten um die Verheißung, die wussten, es gibt den dritten Teil der Trinität. Gott lebt im Heiligen Geist und auf diesen Heiligen Geist haben sie gewartet. Aber viele andere wussten das nicht. Und als der Heilige Geist kam, da waren sie verwirrt und irritiert. Was passiert hier gerade? Sind die Leute betrunken? Sie fingen an, in unbekannten Sprachen zu leben. Der Geist manifestierte. Und es gab dann einen, der in dieser Menschenmenge aufstand, das Wort ergriff und bezeugte. Und das war Petrus. Petrus erklärt den umstehenden Leuten, den Menschen, was da gerade geschehen ist. Und das ist im Grunde das erste Mal, dass das Evangelium nach Jesus weitergegeben wurde. Petrus war der erste Evangelist. Der erste, der anderen Menschen von Jesus erzählt hat. Und Petrus sagt, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn, das wusste er schon vorher, und Messias gemacht. Petrus erzählt Tausenden von Menschen vom Evangelium und von der alles verändernden, gnadenvollen Kraft des Kreuzes, die er gerade selbst erfahren hat. Er verkündet eine Botschaft, die er selbst erlebt hat, der er selbst begegnet ist, wahrhaftig in der Gestalt Jesus Christus. Petrus hört in diesem Moment nicht mehr auf die Stimme des Anklägers, der ihm sagt, du bist unwürdig, du bist ein Versager. Jesus war nicht mehr da, er konnte das nicht ständig reaffirmen und sagen, hey, du bist mein Freund, du bist mein Freund. Er hat sich entschieden, Jesus zu glauben, der ihm sagt, wer er wirklich ist und wozu er berufen ist und sagt, ich erinnere mich, du hast mich zum Menschenfischer gemacht. Du hast mich Freund genannt und mich zum Menschenfischer gemacht. Er hat bei seiner Aufgabe versagt und Jesus begegnet ihm in diesem Versagen. Er kehrt zurück zur Gnade, er gibt sich wieder hin und er beantwortet den Ruf. An diesem Tag, als das Evangelium zum ersten Mal verkündet wurde, wurden 3000 Menschen gläubig. 3000 Menschen, weil Petrus die Botschaft der Gnade weitergab, der er selbst begegnet war. Eine Botschaft von Wiederherstellung. Eine Botschaft von Hingabe. Und eine Botschaft von der Antwort auf einen Ruf. Ich glaube, Gott ruft ganze Generationen, wie er einen Petrus ruft. Er ruft nach Menschen, die bereit sind, sich wiederfinden zu lassen, sich wieder hinzugeben, Gnade zu empfangen, weiterzugehen und mit ihrem Leben einen Ruf zu beantworten. Gott ruft nicht die Menge, er ruft den Menschen, er ruft dich und er ruft mich und er lädt dich ein, ihm wieder zu begegnen. Und ich glaube, heute ist der Moment, in dem du zurückkommen kannst zur Gnade. Heute ist der Moment, in dem du zurückkommen kannst zum Kreuz. Zu der echten, alles verändernden Kraft des Kreuzes. Vielleicht kennst du Jesus. Du hast die Bibel gelesen, du kennst alle Regeln. Religion ist etwas, was du wie deine Westentasche zitieren kannst. Du weißt, was man richtigerweise tut und du weißt auch, dass du dich gar nicht so fühlst, als wärst du dessen würdig. Und das Kreuz hier, das hat mich heute Morgen so krass beeindruckt. Es ist nicht so, dass ich es noch nie ein Kreuz gesehen hatte, aber so dieses, mich beeindruckt es so zutiefst, dass Jesus nicht mit einer Silbe Petrus Versagen benennt, sondern mit allem, was er ist und mit allem, was er getan hat, sagt, ich habe es für dich getan. Ich habe den Preis bezahlt. Und ich nenne dich meinen Freund. Und vielleicht kann die Band auf die Bühne kommen. Und ich möchte dich einfach einladen, für dich persönlich heute Morgen diesen Moment zu nutzen, dem Auferstandenen zu begegnen. Das Grab ist leer. Der Tod ist besiegt. Sünde und Scham haben kein Anrecht über dein Leben. Du trägst nicht die Namen, die der Ankläger dir gibt. Du bist nicht, was du getan hast. Du bist nicht dein Versagen. Deine Dunkelheit ist nicht zu dunkel und du bist nicht zu weit weg. Und ich habe den Eindruck, heute ist der Moment und heute ist der Morgen, an dem du nach Hause kommen kannst. Da ist eine Einladung. Jesus wartet darauf, dich zu treffen. Er hat das Frühstück vorbereitet. Kannst du dir das vorstellen? Er denkt nicht an deine Fehler. Ich bin überzeugt, Jesus ist gekommen, um gebrochene Identitäten wiederherzustellen. Um dich wiederherzustellen. Du darfst dich ihm hingeben, loslassen, seinen Armen anvertrauen und dann hören, was er dir zu sagen hat. Du, genau du. Folge du mir nach. Und vielleicht können wir jetzt im kommenden Lobpreissong, ich weiß nicht, ich hoffe, das ist kein Mega-Party-Song, die Zeit nutzen. Und wenn du das auf dem Herzen hast, dann komm ans Kreuz. Ich weiß, wir sind in der Schweiz, wir sind ein bisschen zurückhaltend, aber es geht um dich. Es geht um deine Begegnung mit dem Vater. Es geht um deinen Augenkontakt mit dem Vater. Und vielleicht hilft dir dieses Bild, wenn du Augenkontakt mit einer Person hast, ist es nicht relevant, was rechts und links ist.